Ja, also ich freue mich richtig riesig, dass ich heute hier sein darf und dass ich zu euch sprechen darf mit einem Thema, das Gott mir aufs Herz gelegt hat und auch eine Arbeit, die ich dazu schreiben musste. Das heißt, daraus hinaus kommt es alles. Und Asima hat schon gesagt, so, das ist ein Heimspiel für mich. Also ich nehme auch immer richtig gerne ein Zitat von Asima. Ich finde das so cool. Und zwar sagt sie so, ich bin ein Urgestein der Gemeinde. Und ich finde das so cool, weil Urgestein, da denkt man an so, boah, richtig alt, aber ich bin auch gar nicht so alt. Ich bin erst 23 Jahre alt, aber ich bin, seit ich ein Baby bin, in dieser Gemeinde. Also meine Eltern gehen in diese Gemeinde. Und ich bin so dankbar, dass ich in dieser Gemeinde aufwachsen durfte. Und echt auch, was Angelika und José gesagt haben, Jüngerschaft erleben durfte. Also ich durfte erleben, wie sich Menschen auch meiner angenommen haben, mich gelehrt haben im Wort, also in der Bibel, und ich da einfach lernen durfte. Und ja, so bin ich in die Gemeinde gegangen und mit 12 habe ich so ein bisschen hinterfragt, den Glauben hinterfragt und so gedacht, boah, ist das jetzt auch wirklich mein Glaube? Und Gott ist mir begegnet. Und jetzt habe ich letztes Jahr meinen 23. Geburtstag in der Gemeinde gefeiert gehabt. Und ja, bin dann auch ans TSE, das Theologische Seminar Erzhausen, gegangen, weil ich gemerkt habe, boah, ich möchte echt noch mehr lernen. Und vor allen Dingen, nicht nur ich möchte lernen, sondern ich möchte auch andere darin ausbilden, dass sie lernen dürfen und Wort Gottes kennenlernen, dass sie Gott kennenlernen. Und das, was ich empfangen habe, ist so mein Herz auch weiterzugeben, auch jetzt zum Beispiel in der Predigt, aber auch vor allen Dingen in einer 1:1-Begleitung, also dass man 1:1 mit Leuten unterwegs ist, was auch immer herausfordernd ist, einfach auch der Zeit halber, ist es nicht so leicht. Genau, und trotzdem bin ich jetzt gerade nicht mehr in dieser Gemeinde. Ich habe jetzt zum Schuljahr hin die Kirche gewechselt. Ich bin jetzt in Wiesbaden in der Overflow-Kirche. Und bin dort auch bei Teens, also das habe ich auch hier gemacht, bin bei Teens und auch bei Crossover. Das ist ein biblischer Unterricht, der parallel zum Gottesdienst ist, sonntags alle 2 Wochen. Und darf da auch Leute begleiten und genau, genießt es total da, darf nochmal ganz andere Einblicke haben. Also ich finde, hier ist nochmal eine ländlichere Gegend und Wiesbaden ist nochmal jetzt Hauptstadt, auch eine größere Gemeinde, zu schauen, wie eine größere Gemeinde sich strukturiert, hinter die Kulissen schauen zu dürfen. Und ja, das genieße ich dort sehr und bin sehr dankbar. Aber ich merke auch, dass die Grundlagen, die ich hier gesetzt bekommen habe, dass das echt was ist, von dem ich immer wieder zehre und ja, wo einfach auch meine Nachfolge entstanden ist. Ja, genau. Und ich habe mitbekommen, dass hier auch Gebetswochen waren. Da habe ich mich richtig gefreut, weil bei uns gab es auch Gebetswochen. Und ja, da dachte ich mir aber so, ja, zu wie vielen geht man denn wirklich? Also zu wie vielen Gebetswochen? Wo ist man dann da wirklich dabei? Wie viele Tage? Und auch so die Frage, hey, wie viel beten wir eigentlich? Beten wir eigentlich genug? Kann das genug sein? Und ein guter Freund von mir, der hat dann mal so gesagt, die krasseste Frage, wie du Christen verunsichern kannst, ist zum einen, wie viel betest du und wie viel Bibel liest du? Und ich merke, dass diese Themen auch Themen sind, die super schambehaftet sind. Also wir sind da so, oh, ja, bete ich genug? Oh, ich weiß es nicht. Und darum wird es auch heute gehen. Und ich weiß nicht, wie es dir heute geht, ob du dich distanziert von Gott fühlst oder ob du dich ganz nah fühlst. Und ja, die Beziehung zu Gott ist das, woraus das Gebet entspringt. Und vielleicht denkst du, boah, Beziehung ist gar nicht mein Ding oder ich bin so distanziert, boah, ich schaffe das gerade gar nicht. Und ich möchte dir heute den Schlüssel dafür mitgeben, und zwar Kommunikation. Und Chris und ich sind jetzt auch 3 Monate zusammen und auch da ist es super wichtig, dass wir miteinander kommunizieren. Dass wir sagen, welche Erwartungen wir haben, was für Eindrücke wir haben und dass wir auch einfach klar miteinander reden und dass unsere Kommunikation klar ist. Und ich darf dir sagen, den Schlüssel für einen erfolgreichen Glauben, okay, muss nicht immer genauso sein, aber daran kannst du dich gut orientieren und den Schlüssel für gute Kommunikation mit Gott, den hat Jesus uns mitgegeben. Und das Krasseste ist, sehr wahrscheinlich kennt ihr den alle auch auswendig oder ihr habt es zumindest schon mal gehört. Und zwar spreche ich vom Vater Unser. Sag mal, wer von euch kennt das Vater Unser? Ja, ich glaube, wir haben fast 100%. Das ist sehr gut. Und ja, lasst uns doch gerne erstmal aufstehen und gemeinsam das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Vielen Dank, dass ihr aufgestanden seid, das mitgetragen habt. Also, das Vaterunser. Ich würde sagen, das bekannteste Gebet der Christen. Jeder kennt es oder sehr viele kennen es. Viele beten es auch. Ich glaube, es ist ein Gebet, das uns als Christen vereint. Und es ist ein Gebet mit einer super krassen Geschichte. Und wir lesen es, also die längste Version lesen wir in Matthäus 6. Und das ist total spannend, weil es steht im Kontext der Bergpredigt. Wer von euch kennt denn die Bergpredigt? Genau. Und da erzählt Jesus ganz, ganz, ganz viele Geschichten, Wunder, Gleichnisse, er lehrt und die krassesten Wunder passieren. Also so viele Dinge passieren. Blinde werden sehend, Lahme können wieder gehen, die Menschenmassen kommen und kommen. Und in Lukas, im Lukas-Evangelium, da wird das Vaterunser auch nochmal erwähnt, da fragen die Jünger dann Jesus, wie betest du? Und ich finde es so spannend, weil die Jünger sehen die ganzen Wunder und alles, was da passiert, die Zeichen und die Menschenmassen und sie fragen nicht, wie predigst du, Jesus? Wie machst du das? Wie predigst du? Oder sie fragen nicht, hey, warum, wie passieren die Wunder? Und vor allen Dingen als jemand, der Theologie studiert, da lernen wir, wie man predigt, da frage ich mich halt eher, boah, was für stilistische Mittel hat der da so angewandt? Oder, boah, wie hat Jesus das gemacht? Aber die Jünger, ich glaube, die haben eine Sache verstanden. Und zwar, dass die Wunder und die Worte, die Jesus sagt, nicht nur das sind, was man sieht, sondern dass sie aus der Gebetszeit kommen, die Gott mit seinem Vater verbracht hat. Und ich glaube, das ist das Wichtige auch für uns, dass wir merken, boah, wie betet Jesus und was bedeutet das für uns? Weil ich glaube, dass wir fähig sind, Menschen vom Glauben zu erzählen, dass wir fähig sind, Wunder zu erleben im Alltag, kommt aus der Zeit des Gebets. Und genau das ist mein Herz, euch damit reinzunehmen, wie man jetzt betet. Wie soll man beten? Und genau darauf antwortet Jesus auch. Er antwortet auf die Frage und er sagt, betet nun so. Oder betet ihr nun so? Er gibt uns eine klare Anleitung. Und ich möchte mit euch die Punkte einmal rausarbeiten. Ich habe da ganz viele mal so rausgeschrieben. Und da das so viele sind, kann ich gar nicht auf alle einzeln eingehen. Weil man könnte, ich habe gemerkt, aus jedem einzelnen Punkt könnte ich eine Predigt machen. Also betet nun so, die Aufforderung zu predigen. So, was bedeutet das? Da könnte ich schon zig Sachen machen. Und ihr werdet das auch merken, an manchen Sachen kann ich gar nicht so in so eine Tiefe gehen, die ihr meiner Meinung nach verdient habt. Und da möchte ich euch ermutigen, hey, wenn ich mache vielleicht bestimmte Anstöße oder bestimmte Ideen, geht da rein, forscht nach, so geht dem nach, schlagt die Bibelverse nach, lest sie im Kontext, weil ich kann euch nur so einen Bruchteil geben von dem, was noch auf euch wartet. Und ich glaube, Gott möchte mit euch auch den Weg gehen. Und es wird eine Sache geben, die sich total rausschlagen wird. Und ich werde es euch jetzt noch nicht verraten, weil ich bin mir ziemlich sicher, ihr werdet es sehen und ihr werdet es erkennen und am Ende kommen wir nochmal darauf zurück. Und ich lese einmal den Text aus Matthäus 6, Verse 9 bis 13. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, darf ich euch ermutigen, die jetzt rauszuholen. Ansonsten habe ich den Text auch hinten auf meiner PowerPoint und da dürft ihr auch sehr gerne mitlesen. Genau, ich lese einmal vor. Betet ihr nun so, unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen. ja, jetzt denkt man sich so, das war es doch noch nicht ganz, oder? Ist euch da was aufgefallen? Da fehlt ein Teil im Bibelvers. Der letzte Teil, die sogenannte Anbetung oder auch Doxologie fehlt. Dieses Dein Reich komme, wie, oder warte, was war Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Warte, nee. Dein ist das Reich, Dein ist die Kraft, Dein ist die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und ich liebe dieses Ende. Boah, ich bin dann immer so, ja, come on, Power. Dein ist das Reich. Und das, ich war so, das steht gar nicht da. Oh nein, was mache ich jetzt? Ja, steht nicht da. Das ist tatsächlich ein Nachtrag gewesen, den Leute nachgetragen haben. Und das ist ein Gebet, das Jesus mitgibt. Und die Christen haben das ernst genommen. Deswegen richtig Hammer. Und die haben es auch weitergeführt. Das heißt, weil am Ende ist es so ein bisschen, kann man sagen, ein bisschen negativer. Dann kann man sagen, dieses von dem Bösen. Und dann, wollten sie nochmal so eine Anbetung, nochmal eine Hinrichtung auf Gott. Deswegen werde ich aber auch nicht weiter auf diese Zeile eingehen, sondern mich auf den Bibeltext beziehen und dabei bleiben. Und genau, das dann so mitnehmen. Und genau, ich finde es so spannend, weil auch die ersten Christen, die haben dieses Gebet auch weitergegeben. Und zwar den Täuflingen. Als es noch kein Glaubensbekenntnis gab, war das nämlich so, dass sie das Vaterunser an die neuen Täuflinge weitergegeben haben als ihr Bekenntnis. Das heißt, das Vaterunser hat eine super tiefe Lehre in sich. Und ich habe auch gelesen, dass eigentlich alle wichtigen Lehren von Jesus in diesem Vaterunser sind. Und das werden wir jetzt gemeinsam so ein bisschen ausgraben. Und wir fangen mal mit dem ersten Punkt an. Ich habe es schon ein bisschen gesagt. Betet so. Und vielleicht denkst du dir, warum sollte ich jetzt beten? Ich hoffe, meine Einleitung hat dir schon so ein bisschen Hunger gemacht. Und ich glaube, ganz oft kommen wir mit unseren Anliegen. Und ja, ich glaube, jeder von uns hat auch Anliegen. Und jeder von uns soll diese Anliegen auch vor Gott bringen. Aber ich glaube, es gibt eine bestimmte Ordnung, mit der wir das machen dürfen. Und ja, vielleicht hast du Sorgen um Familienmitglieder, vielleicht sind Krankheiten in deiner Familie und du siehst keinen Ausweg und du denkst nur, boah, ich komme nicht weiter, ich gehe immer gegen diese Wand. Und eine Zeit lang war ich zwei Bibelschuljahre im Glaubenszentrum gewesen und dort war ich sehr, sehr oft krank. Also ich habe ganz oft Erkältung gehabt oder sonst irgendwelche Bakterien gehabt. Ich hatte auch mal, okay, das ist jetzt ein bisschen, ich hatte richtig, richtig schlimm Magen-Darm, also so schlimm, dass ich sogar ins Krankenhaus musste mal, weil das nicht mehr ging. Und Leute kamen immer so zu mir, hey, ich bete für dich oder wir beten für dich. Und irgendwann habe ich gemerkt, boah, bitte bete nicht mehr. Ich mein Glaube, desto mehr du betest, desto weniger wird mein Glaube. Und ich glaube, dass das was ist, wo viele Leute echt auch Probleme mit haben. Und dennoch, glaube ich, ist es wichtig, dass wir füreinander beten und da festhalten. Und ich möchte einen Vers da einmal vorlesen aus Johannes 15, Vers 15. Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört habe, euch kundgetan habe. Und ich glaube, das ist auch ein Herzschlag von Gebet, warum wir beten sollten. Und zwar, dass unser Herzschlag mit dem Gottes gleich wird und dass wir den Willen Gottes erkennen werden. Und auch in unseren Anliegen, wo wir vielleicht Sorgen haben, wo wir nicht mehr weiter wissen, dass wir dort zu Gott kommen und fragen, hey Jesus, was ist denn dein Blick darauf? Was wünschst du dir damit? Und es ist eine Aufforderung auch in uns. Gott sagt, betet. Betet so. Und diese Anforderung möchte ich euch weitergeben, dass wir auch beten für diese Dinge, einstehen für diese Dinge. Aber in der Art, wie wir es manchen machen, manchmal dann doch sensibel sind und feinfühlig. Genau, der nächste Punkt, ja, jetzt geht's richtig ins Gebet. Betet so und jetzt fängt Jesus an. Vater unser im Himmel oder unser Vater, der du bist in den Himmeln. Und ich möchte auf den ersten Punkt und zwar den Vaterpunkt eingehen. Und zwar, der sagt super viel auch über unsere Identität. Er sagt, Gott ist unser Vater. Und das Wort, das dort wahrscheinlich von Jesus verwendet wurde, ist Aber. Das auch so viel wie Papa bedeutet. Und es ist eine Vertrautheit. Und es beschreibt eine vertraute Beziehung zu Gott. einen Gott kennen. Und mein Papa hat es im Lobpreis schon gesagt, so, wir sind Könige und Priester. Und ich möchte dir sagen, auch du wurdest eingesetzt in dieser Autorität, dass Gott dein Vater ist und dass du auch jetzt im geistlichen Sinne Raum einnehmen darfst. Da, wo du bist, hat Gott dich gestellt und dort darfst du sein und du darfst, ja, du darfst anders sein. Gott ist dein König, Gott ist König über alles und er hat dich eingesetzt und platziert. Und ich finde, dieses Wort Vater oder auch Papa zeigt auch einfach diese Beziehung, die wir zu Gott haben dürfen, diese Vertrautheit. Und wir gehen gleich weiter. Der du bist in den Himmeln. Also Vater unser Vater, der du bist in den Himmeln. Und ich finde, da kommen wir von diesem Papa-Bild, aber auch gleich wieder zu einem ganz ehrfürchtigen Bild. Zu einem, der in den Himmeln ist, der allmächtig ist, der erhoben ist über allem. Also Himmeln ist eine Mehrzahl, die da benutzt wird, die zeigt über den Himmel noch mehr, also gar nicht vorstellbar. Und es zeigt diesen Kontrast zu unserem liebenden Vater. Und da möchte ich euch einfach mal fragen, hey, wo sehen wir nur unseren liebenden Vater und wo aber auch diesen heiligen, allmächtigen Gott? Und einfach, dass wir uns selber ehrlich fragen, ist das in der Ausgewogenheit, dass wir zu Gott kommen, wie zu unserem Papa, zu unserem Vater, aber auch eine Ehrfurcht haben, wie unser Herr? Und auch das beeinflusst unsere Beziehung zu Gott, wie wir mit ihm umgehen, wie wir mit ihm handeln. Ein weiterer Punkt, geheiligt werde dein Name. Und dann geht es weiter, dein Reich komme. Und das ist eine sehr bekannte Lehre von Jesus über das Reich Gottes. Also dort wird das Reich Gottes angesprochen. Und ich werde jetzt das auch nur ganz grob mal anschneiden, was das denn bedeuten könnte. Und zwar habe ich dort einen Bibelvers mitgenommen aus Matthäus 6, Vers 33. Also gerade ganz in der Nähe. Und dort steht, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Und ich glaube, dass dieser Teil des Gebetes uns eine Priorität zeigen möchte. Und zwar, dass es zuerst um das Reich Gottes geht. Es geht zuerst um Gott. Es geht zuerst darum, dass sein Königreich sich verbreitet. Es geht nicht zuerst um uns, was generell sehr, sehr spannend ist in dem Gebet, weil unsere Bitten kommen erst später. Also die Bitten um das Brot zum Beispiel. Was noch spannender ist, es geht kein einziges Mal um mich als einzige einzelne Person, sondern es geht immer um uns. Immer um uns und dein. Und das Königreich Gottes sollte erste Priorität haben und alles andere wird uns gegeben werden. Und ich glaube, wenn Gott unsere erste Priorität ist, dann werden die Dinge wie auf uns zufliegen. Und ich glaube, da müssen wir uns nicht immer alles erkämpfen. Ich glaube, der Glaube ist ein Kampf, aber ich glaube, wir müssen nicht immer alles erkämpfen, sondern wir dürfen von Gott empfangen. Und das Königreich Gottes, das ist manchmal so anders, als wir uns das vorstellen können. Also Jesus zeigt das in seinem ganzen Leben. So, er ist zwar der König, eigentlich der Herrscher über allen, aber er ist auch der, der sich ganz klein macht und der uns dient, der sich nahbar macht, verletzbar macht. Und Gottes Königreich ist ein umgedrehtes Königreich, habe ich es genannt. Es ist in Englisch ist es Upside Down Kingdom, so Turnaround, ein umgedrehtes Königreich. Und das finde ich so spannend, weil es uns zeigt, es ist nicht wichtig, ob du ganz oben stehst oder ganz unten stehst, weil Jesus selbst hat gedient. Und ich möchte dir einen Punkt da tatsächlich mitgeben, der mir sehr, sehr wichtig ist. Den hatten wir jetzt, ich glaube, letzte Woche im Unterricht. Und zwar war da ein Bild von, jetzt müsst ihr das euch ein bisschen vorstellen, ein Bild von einem Kind, das auf einer Leiter geklettert ist. Und das Kind war ganz oben an der Leiter. Und da gab es keine Stufe mehr, dass es noch erklimmen konnte. Und ich glaube, dass das auch unsere Identität ist. Wir können gar nicht mehr höher, weil wir sind Kinder Gottes
Und das ist das Höchste, was es überhaupt gibt. Das ist das Beste, was es überhaupt gibt. Es gibt nichts mehr, wo du dich beweisen musst. Du musst jetzt nicht die 21 Tage komplett durchfasten. Du musst nicht die ganze Zeit beten, aber du kannst und du tust es aus Liebe und aus Dankbarkeit. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, weil es unsere Perspektive verändert. Auch da dieses upside down, umgedrehtes Königreich. Es ist nicht, was du tust, sondern es ist, wer du bist. Und weil Gott dich erhoben hat, bist du in dieser neuen Identität. Und auch in der Beziehung, finde ich, äußert sich das sehr. Welche Priorität du deinem Partner gibst. Weil wenn ich jetzt mit Chris keine gute Prio hätte, dann wären wir irgendwann nicht mehr zusammen. Dann sähe es ziemlich übel aus für uns, glaube ich. Und deswegen ist es wichtig, dass wir der Beziehung den richtigen Wert geben. Und da ist so für dich die Frage, welchen Wert gebe ich dem Reich Gottes und meiner Beziehung zu Gott? Wo spiegelt sich das in meinem Alltag wieder? Wo denke ich? Also es geht nicht darum, dass du die ganze Zeit aktiv jetzt so schakalaka boom irgendwie betest, sondern dass du Gott immer mit reinnimmst und fragst, mit ihm unterwegs bist. Zum Beispiel, wenn du irgendwo unterwegs bist und du fragst Gott, soll ich jetzt das machen oder das? Und ja, ihn einfach mit reinnimmst. Aber trotzdem, glaube ich, spricht Gott auch zu uns durch sein Wort und dass wir ganz oft einfach dann, wenn wir sein Wort kennen, verstehen, was er von uns möchte. Wir kommen zum nächsten Punkt. Dein Wille geschehe. Und ich finde, der ist sehr, sehr ähnlich wie auch der Punkt mit seinem Reich, mit der Priorität. Und da möchte ich nochmal auf den Vers zurückgreifen, den wir am Anfang hatten, aus Johannes 15, Vers 15, wo Gott sagt, er nennt uns nicht mehr Sklave, sondern Freunde. Also du bist ein Freund Gottes, du bist ein Kind Gottes. Und Gott möchte dich in seine Pläne mit reinnehmen, in seinen Willen. Gott möchte dir sagen, was sein Wille ist. Und ich glaube, das kannst du auf unterschiedlichste Art und Weise. Das kannst du machen, indem du sein Wort liest. Das kannst du machen, indem du dir auch Zeit nimmst, zur Ruhe zu kommen, auf Gott zu hören und indem du auch mal so Dates mit ihm machst, nenne ich es mal. Dass du zum Beispiel sagst so, ich weiß nicht, ob ihr diese Kulturen kennt, dass man so Keramik zusammen bemalt. Das kann man zum Beispiel machen. Dann sagst du so, Jesus, wir bemalen jetzt Keramik zusammen. Und dann redest du mit Gott über deinen Alltag oder du redest mit ihm auch einfach, wenn du fertig bist, du bist kurz vorm Schlafen, sagst, Jesus, boah, mein Tag war richtig anstrengend. Und dann aber auch zu hören. Und ich glaube, das Vaterunser kann da auch ein guter Ablauf sein. Und ich glaube, wir können Gottes Willen nur verstehen oder nur hören, wenn wir auch die Beziehung dazu haben. Und zwar, wenn wir seine Freunde sind. Und auch da ist wieder der Punkt, es geht um Beziehung. Wir kommen zum nächsten Punkt. Unser tägliches Brot gib uns heute. Also es geht um Brot. Und also ich bin ja deutsch. Ich bin richtig deutsch. Und bei uns gibt es Abendbrot. Und ja, was bedeutet Abendbrot denn für euch? Oder Brot an sich? Woher kennt man das denn? An Gnade? Mhm, Gnade. Danke. Marie. Gemeinschaft. Mhm. Ja, Abendmahl zum Beispiel ist auch ein guter Punkt. Oder auch im Tempel. Ich glaube, das meinst du auch, ne? Kann das sein? Versorgung. Manna. Genau, ja. Genau. 40 Jahre. Hä? Kraft und Leben. Stark. Sehr schön. Ja, es erinnert, finde ich, auch immer so ein bisschen an Gefängnis. Ist ein bisschen Brot und Wasser. Also das ist jetzt ein bisschen böse gemeint, ne? Brot und Wasser. Ich liebe ja Brot. Ich glaube, ohne Brot würde es mir echt schwer fallen. Aber trotzdem zeigt es ein Grundnahrungsmittel und es zeigt das Nötige. Und Jesus betet hier nicht, gib mir jetzt eine fette Pizza, sondern Jesus betet, gib mir ein Brot. Und das zeigt, es geht nicht darum, dass wir jetzt fett auftischen können und immer das Beste haben und immer, fettes Essen, uns immer den besten Urlaub leisten können, das neueste Handy, sondern vielleicht geht es auch darum, dass du nicht immer das neueste iPhone hast, sondern vielleicht, oder vielleicht auch ein altes iPhone. Wir bleiben mal bei iPhones. Oder, dass du vielleicht in Deutschland bleibst zum Urlaub. Weil Gott spricht nicht davon, dass du jetzt das Krasseste bekommst, sondern dass Gott dich versorgt mit dem, was du brauchst, mit dem Nötigen. Und auch bei dem Heute ist total spannend, wenn man das Wort sich im Text anschaut, auf Griechisch oder auch auf Aramäisch, dann zeigt es auch, dass es nicht unbedingt nur um das Brot von heute geht, sondern unser tägliches Brot. Und dass Gott uns Tag für Tag für Tag versorgt. Und dass Gott uns jeden Tag das Nötige gibt. Und ich glaube, dieser Vers möchte uns zusprechen, in Gott zu vertrauen und unser Vertrauen auf ihn zu setzen. Da, wo Leute vielleicht wegbrechen, wo Dinge in deinem Leben wegbrechen, darauf zu vertrauen, Gott versorgt mich mit meinem täglichen Brot, mit meinem täglichen Bedarf. Und ich glaube, manchmal müssen wir uns auch fragen, brauche ich das jetzt wirklich, wenn Gott etwas verwehrt? Und manchmal, wir sind ja auch in der Kultur, oder ich habe das ab und zu schon so erlebt, wo wir sind, ich muss jetzt selber kämpfen, ich muss das jetzt hier mir selber irgendwie reinhauen, dass ich jetzt hier vorbeikomme, dass ich jetzt doch die Stelle bekomme. Und wenn wir sie dann nicht bekommen und wir sagen, wir haben so hart gekämpft für diese Sache, ist manchmal gut zu fragen, brauche ich das wirklich? Oder Gott zu fragen, was möchtest du denn damit bewirken? Und ich glaube, dieses Vertrauen kommt auch, wenn wir Erfahrungen mit Gott machen, die uns das zeigen, dass Gott uns versorgt, dass Gott uns Brot gibt. Und ich weiß nicht, wie es euch so geht, wenn es ums Geld geht, aber als Student ist Geld manchmal nicht so knapp. Vor allen Dingen bei meiner Zimmermitbewohnerin, da ist es manchmal schwierig mit dem Geld. Und so spannend, weil sie hat mir das dann auch erzählt und ich habe voll gemerkt, es tut mir richtig weh, das irgendwie so zu hören. Aber ich war so, ich glaube, es ist jetzt nicht meine Aufgabe. Und dann später hat sie mir erklärt, also Deutschland ist schon auch echt stark, muss man sagen. Deutschland ist richtig toll. Und zwar wurde ihr BAföG nicht anerkannt. Deswegen hatte sie lange kein Geld. Und dann kam es aber durch. Und dann kam aber auch eins nach dem anderen, Spenden. Und ich habe gemerkt, Gott versorgt sie. Und ihr Leben war einfach Zeugnis für mich, dass Gott versorgt und trotzdem da ist, stark ist und sich auch zur Seite stellt, wenn man mal mehr braucht. Und auch das kommt aus Beziehung. Ich glaube, wenn wir Gott kennen, wenn wir die Beziehung zu ihm aufrecht leben, dann können wir da fester im Vertrauen gehen. Und jetzt kommen wir zum Abschnitt der Vergebung. Der erste Punkt ist, vergib uns. Und ich glaube, das ist ein essentieller Punkt des Evangeliums. In Römer 3, Vers 23, ist einer meiner Lieblingsbibelverse, den nehme ich auch immer, wenn ich evangelisiere oder wenn ich unterwegs bin. Da heißt es, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollen. Und in jedem Menschen gibt es schlechte Gedanken. In jedem Menschen gibt es Dinge, wo wir falsch entschieden haben. Und ich glaube, wer sich das nicht eingesteht, der muss noch mal ein bisschen nachdenken oder ist nicht ganz ehrlich zu sich selber. Und jeder braucht die Vergebung Gottes. Und durch Jesus haben wir diese Vergebung empfangen. Und keiner von uns hat es verdient. Keiner von uns hat die Vergebung verdient. Und wir haben auch in dem Song gesungen, dass Gott unsere Schuld nimmt und ins tiefe Meer wirft. Und ich möchte euch da auch in eine Geschichte reinnehmen. Die Teens werden sie wahrscheinlich kennen. Ich erzähle die immer, weil das war da, wo Gott mir so krass, wo ich die Vergebung Gottes das erste Mal richtig, richtig krass gespürt habe. Und zwar, ich war im Glaubenszentrum, im ersten Schuljahr der erste Unterricht. Das war der erste Tag und der hat gleich richtig, richtig reingehauen. Und zwar ist das der Unterricht, wo es um die 10 Gebote geht. Und alle 10 Gebote werden so aufgezählt. und mit Beispielen und es geht dann über 2 Stunden lang, wird dir das erklärt. Und ich dachte immer, ja, ich bin hier in der Gemeinde aufgewachsen, so schlimm bin ich jetzt auch nicht. Also ich hab noch nicht getötet, an sich, ich verhalte mich auch ganz gut, ich war jetzt nie ein krasser Ausreißer gewesen, habe jetzt nie mein Glück krass ausgetestet. Und dann kam dieser Unterricht und jedes Gebot wurde erklärt und ich habe gemerkt, es kam irgendwann so, ich bin alle 10 Gebote in meinem Kopf durchgegangen und ich war so, erster Punkt, versagt. Ich habe, ja, Gott nicht immer geehrt. Zweiter Punkt, genauso. 3. Gebot, versagt. 4. Gebot, versagt. 5. Gebot, versagt. 6. Gebot, versagt. 7. Gebot, versagt. 8., 9. und 10. genauso. Und ich fand das so krass, weil ich habe gemerkt, kein einziges Gebot, das Gott von mir verlangt, tue ich erfüllen. Kein einziges. Und das hat mich richtig getroffen. Vor allen Dingen, nachdem ich im Glauben war, dass ich ja gar nicht so schlecht dran bin, hatte ich es richtig getroffen. Und ich habe gemerkt, ich habe angefangen zu heulen, Rotz und Wasser. Ich glaube, so habe ich in meinem Leben, aber ich habe wirklich krass geweint. Und danach gab es die Zeit, wo wir zu jemandem gehen durften und das bekennen. Und ich habe gemerkt, ich muss das jetzt machen. Wenn ich das jetzt nicht mache, dann habe ich echt, also ich glaube, dann wäre ich auch nicht gut wieder nach Hause gegangen. Und ich gehe dann zu der einen Frau, so, setze mich so neben sie. Und ich sehe so unter Tränen, das habe halt aufgezählt, was so war. Und sie fängt an, für mich zu beten. Und wir bringen die Sachen gemeinsam vor Gott. Ich habe auch gebetet. So. Und dann sagt sie, ja, und ich spreche jetzt diesen Bibelvers über dir aus. Gott hat deine Schuld genommen und ins tiefe, weite Meer geworfen. Und sofort, ja, geht wieder. Und es war so krass, weil ich habe so krass gemerkt, also ich war so eingenommen davon, ich konnte da nicht mehr raus alleine. Ich habe gemerkt, boah, ich bin so tief gesunken. Und dann sagt sie diese Worte, diese Bibelverse, Gott hat mich frei gemacht von der Sünde. Ich bin frei. Die Schuld liegt nicht mehr auf mir. Sie ist weggenommen. Und sofort habe ich gemerkt, ich habe gespürt, wie die Sünde von meiner Seele weggenommen wurde. Ich habe gespürt, wie das weg ist. Und ich glaube, das ist für jeden von uns auch da. Diese Vergebung Gottes. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du merkst, boah, da sind Dinge, die du bekennen musst, dann geh zu jemandem. Wir haben auch öfters Gebet hier, auch Leute, die wirklich reif im Glauben sind, die mit dir darüber sprechen können. Und ja, mach das, geh da aufeinander zu, das ist so gut. Und wir gehen zum nächsten Punkt, weil die hängen nämlich sehr, sehr eng zusammen. Wir vergeben. Ja, wir vergeben. Und tatsächlich, wenn wir die Grammatik in dem Text anschauen, heißt es, dieser Punkt ist Voraussetzung für den ersten Punkt. Und auch in den Versen danach lesen wir das. Das heißt, wir müssen Vergebung, um die Vergebung auch empfangen zu können. Das ist manchmal schon ein bisschen hart. Und ich glaube, dass es voll wichtig ist, dass wir das mit auf Gott machen und auf ihn schauen, weil er ist derjenige, der uns vergeben hat. Und manchmal, glaube ich, kommen da so Gedanken, wo wir uns so denken, oh, der hat es auch gar nicht verdient. Oder, boah, ja, der ist aber schon schuld. Und der hat sich schon unfair verhalten. Und das stimmt auch vielleicht. Der hat sich vielleicht an dir auch versündigt, wenn ich es jetzt mal so ausdrücken würde. Vielleicht hat der echt Schuld an dir. Aber du hast Gottes Vergebung auch nicht verdient. Das ist, oh, ich finde das so cool. Also nicht cool, aber gut. Weil wir sind genauso abhängig von der Gnade Gottes, wie jeder andere Mensch auch. Und ich habe es nicht verdient. Ich habe nichts dafür getan, dass mir vergeben wurde. Jesus hat es getan. Jesus ist derjenige, der mir Vergebung ermöglicht hat. Und daraus, dass ich verstanden habe, dass ich es nicht verdient habe, kann ich auch anderen vergeben, die es auch nicht verdient haben, und das zusprechen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir auch da auf Leute zugehen und sagen, hey, das hat mich vielleicht auch verletzt, aber ich vergebe dir. Aber es kommt auch auf die Situation drauf an. Also manchmal macht man das auch lieber nicht. Aber ich glaube, das ist ein tägliches Bewusstsein machen, dass wir in ständiger Vergebung leben. Gott vergibt mir ständig und ich sollte auch ständig den Leuten um mich herum vergeben. Und wir waren auf Missionsreise im ersten Schuljahr in Tschechien und haben da auch zusammengelebt. Und meine Klasse ist so ein bisschen eine wilde Klasse. Und ich bin nicht ganz so wild. Also ich bin schon, ich mag schon ruhig und ich bin nicht so Draufhau-Typ. Und ich bin auch nicht so der, der sagt so, ich möchte hier, hallo. Und ich habe gemerkt, auch in dieser Missionsreise, es war nur eine Woche, aber ich muss die ganze Zeit immer wieder vergeben. Wo Leute vielleicht auch sich so vordrängeln und sagen, okay, ja, ich sag vielleicht, hey, ich fand es jetzt nicht okay, aber trotzdem das nicht im Groll im Herzen behalten. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir diesen Groll nicht im Herz behalten, sondern dann auch aussprechen, zu sagen, okay, ich vergebe jetzt. Und das möchte ich euch auch zusprechen und sagen, hey, wenn das ist, such dir vielleicht jemanden, Rechenschaftspartner, nennt sich das auch, wo du Rechenschaft ablegst zum Beispiel, wo du sagst, boah, wo du auch teilen kannst, boah, das hat mich richtig, richtig genervt und du weißt, die Person kann das dann auch für sich behalten und du vielleicht, die dir dann auch hilft, es einzuschätzen, ob du das teilen musst und weitergeben musst. Genau, und Vergebung ist essentiell für eine Beziehung. Also wenn du in einer Beziehung lebst, ich glaube, die Ehepaare können das vor allen Dingen sagen, wenn du nicht vergibst, dann kann eine Beziehung nicht weiter bestehen und aufrecht bleiben. Weil Unvergebenheit ist ein Beziehungskiller. Wenn du merkst, dass du immer mehr Sachen in deinem Herzen aufstaust und sie nicht ansprichst und diese Unvergebenheit in dir richtig richtig Raum gibt, nimmt. Und ja, da möchte ich dich ermutigen, auch mal in dich reinzuforschen und zu schauen, hey, sind da Sachen, wo kann ich das teilen? Und auf die Suche zu machen. So, wir kommen jetzt zum letzten Punkt, und zwar der Versuchung. Und ich weiß nicht, ob ihr euch die Frage schon mal gestellt habt bei dem Punkt, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Führt Gott denn jetzt in Versuchung? Und ich sage euch ehrlich, ich weiß es nicht. Also ich bin da noch nicht angekommen am Ziel. Da könnt ihr zum Beispiel weiter forschen, weil das weiß ich nicht. Aber ich fand es so spannend, ich habe nämlich so Wortstudien zu den Wörtern gemacht. Und ich möchte euch ein bisschen erklären, wo ich jetzt hingekommen bin, was diese Stelle im Vaterunser aussagen möchte. Und zwar das Wort Versuchung ist ein Wort, das zu einer Versuchung, das eine Versuchung beschreibt, die zur Sünde führt. Das heißt, eine Versuchung, an der wir letztendlich, ich würde sagen, sogar zerbrechen oder an der wir den Glauben nicht mehr bewahren können. Und das macht auch Sinn, wenn wir dann das Böse mit dazu nehmen und bewahre uns von dem Bösen. Weil da geht es jetzt nicht um die bösen Taten, die wir tun, sondern es geht um den Teufel, um den Widersacher, um den Bösen. Und das heißt quasi, bewahre uns aus der Macht oder vor der Macht des Teufels. Und das ist ein, Jesus, bitte bewahre uns, dass wir nicht fallen. Führe uns auf gerechten Wegen, was auch David ganz oft betet und sagt, führe mich auf dem richtigen Weg. Und ich glaube, das ist das, was dieser Text auch aussagen möchte. Und ja, jetzt ist die Frage, wie geht man denn jetzt mit Versuchung richtig um? Und vielleicht ist es euch aufgefallen, ich habe immer so eine Klammer gehabt und da steht Beziehung drunter. Und ich glaube, dass das auch der Schlüssel für Gebet ist, Beziehung. Es ist nicht der Schlüssel, dass du 3 Stunden betest oder die krassesten Worte findest für deine Gebete, sondern der Schlüssel ist, Beziehung zu leben mit Gott. Und ich glaube, das Vaterunser vom ersten Wort, unser Vater, sagt, es geht um Beziehung. Und ich weiß nicht, wie das für dich ist, das so zu leben, ob das dir schwerfällt, leicht fällt. Aber ich glaube, das Vaterunser kann da eine gute Struktur sein. Dass wir anfangen, uns bewusst zu machen, wer Gott ist. Vaterunser, unser Vater, unser Papa. Das uns auch zeigt, boah, wo wir stehen, wer wir sind. der heilig ist, der erhaben ist, der jede Anbetung verdient, der Himmel und Erde geschaffen hat. Dass wir auch die Gottesprinzipien erkennen von Vergebung, von seinem Reich, sein Wille, dass er unser Versorger ist. Und dann übergehen zur Vergebung und sagen, boah, Jesus, das lief nicht so gut. Oder und das dann auch zu Gott bringen. Und auch Menschen, wo Menschen uns verletzt haben. Und auch wo Herausforderungen sind, Gott mit reinzunehmen und zu bitten, Jesus, bitte hilf mir, dass das nicht zu einer Sache wird, die mich zu Fall bringt. Und dafür möchte ich auch jetzt beten, dass Gott uns bewahrt und seinen Glauben bewahrt. Jesus, ich danke dir dafür, dass du hier bist, dass du unser König bist, unser Herr bist. Und wir wollen dich ehren mit unserem Leben, dich anbeten. Du sollst groß gemacht werden. Wir danken dir dafür, dass du unser Versorger bist, dass du uns trägst durch die Schwierigkeiten und dass du uns lehrst, dir zu vertrauen, zu vergeben und dich besser kennenzulernen. Und ich bitte für jeden Einzelnen, der hier ist, dass du ihn aufbaust und stärkst, dass sie Beziehung zu dir bauen dürfen, dich stärken, sich in dir stark werden, in dir gestärkt werden, ausgerichtet werden, auch ausgerüstet werden, dass sie Menschen werden, die dir nachfolgen in Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit. Und da, ja, du siehst jeden Kampf und da, wo die Kämpfe sind, möchte ich einfach beten, dass du dort reinkommst mit deiner Güte und mit deiner Gnade. Amen.